Kapitel 11. Trial and Error ist willkommen. Viele junge Menschen glauben, dass man immer Businesspläne und genaue Planungen bräuchte. Damit diese Pläne perfekt sind, werden in Konzernen ganze Abteilungen, Stabsstellen und Direktionen beschäftigt. Von diesen Plänen landen 90% im Papiermüll. Bis das aber soweit ist, gehen meist Jahre ins Land. Im Konzern spielt das jedoch keine Rolle. Dort geht es oft nicht um die Sache oder den Erfolg, sondern um Machtspiele und Positionierung. Und für einen Konzern ist nichts peinlicher als ein Projekt, das über den Börsenticker angekündigt wird und später scheitert. Als Steve Jobs das iPhone erfand, hatte er weder einen Businessplan, noch hatte er eine Strategieberatung wie McKinsey dafür beauftragt. Er hat auch einfach nach seiner Intuition gehandelt und hatte die Macht im Unternehmen. Hätte er eine Marktforschung gemacht, ob Kunden sich ein Handy ohne Tasten wünschen würden, hätte er nur alberne Antworten bekommen. Ein Handy ohne Tasten? Geht's noch? Aber er hat sich auf seinen Instinkt verlassen und alle Planungsprozesse über Bord geworfen. Er wollte etwas verändern und etwas komplett Neues schaffen, und zwar sofort. Trial and Error bedeutet nichts anderes, als Dinge, Prozesse oder Projekte in seinem Bereich oder seiner Abteilung umzusetzen, obwohl unklar ist, ob es funktioniert. Dies können kleine Verbesserungen im Prozess oder in der Abteilung sein, es kann aber auch gravierende Dinge wie ein neues Produkt bedeuten. Die Wahrscheinlichkeit, dass es scheitert, ist durchaus hoch. Das Ziel ist ganz einfach, auch wenn es nicht funktioniert, lernt man daraus und kommt vielleicht auf eine ganz andere Lösung. Es gab in einigen Konzernen immer wieder Bemühungen, Trial and Error als Prinzip zu etablieren. Der US-Konzern 3M, Erfinder der Post-it-Zettel, gilt als eines der innovativsten Unternehmen Amerikas. Zahlreiche Mitarbeiter dürfen an einem Tag der Woche forschen und verrückte Ideen ausprobieren. Dies ist jedoch eine Ausnahme. Im Mittelstand ist dies einer der ganz großen Unterschiede. Wenn du dort Karriere machen willst, darfst du dich nie von Machtspielchen oder Absicherungen leiten lassen. Mails, bei denen unendlich viele Menschen in CC sind, um sich in alle Richtungen abzusichern, gibt es dort deutlich weniger. Der Geschäftsführer im Mittelstand wird selten fragen, ob bei Projekt X irgendwann mal der Vorgesetzte abgeholt wurde und wie der Betriebsrat das Thema sieht. Er wird immer nur das Projekt und den Erfolg daraus sehen. Wenn du dies umsetzt, wirst du in deiner Karriere im Unternehmen damit verbunden sein. Und wenn das Projekt schief geht, ist es alles andere als ein Untergang. Das Gegenteil ist der Fall. Jeder wird denken, dass du Eigeninitiative hast, intrinsisch motiviert und zu höherem berufen bist, weil du über den Tellerrand hinausblickst und Sachen voranbringst. Allein dadurch unterscheidest du dich bereits von über 90% der anderen Mitarbeiter, die dies nie tun werden, weil sie Dienst nach Vorschrift machen, nur nach Anweisung handeln und sich auf ihren Feierabend um 17 Uhr freuen. Eine Sache solltest du jedoch immer berücksichtigen. Bei wichtigen Dingen solltest du immer die Unterstützung eines Oberen in der Führungsetage haben. Denn man kann nie absehen, ob ein kleines Projekt oder eine Aktion auch mal nach hinten losgeht und Kreise zieht. Oft fühlen sich auch andere Abteilungen und Bereiche übergangen durch eine Aktion. Dann ist es umso wichtiger, dass man ein Backup von oben hat, der einen auch persönlich schätzt und die Hand über die Pläne hält. Der Call mit Köhler lief besser als befürchtet, Berker war auch hinzugeschaltet. Ein Branchenverband hatte um eine offizielle Stellungnahme gebeten und auch den Blogbeitrag an die Münchner Zentrale weitergeleitet. Köhler schien eher amüsiert darüber zu sein, dass die Konkurrenten in England alle durchtreten, weil eine Deutsche dort nun einen Preiskrieg startete. »Was die Konkurrenten in England sagen, ist mir scheißegal, wir wollen damit aber nicht an die Presse. Kümmern Sie sich darum, wie der Quatsch dort endet.« Claire empfand eine tiefe Genugtuung und hatte in der Zeit vor dem Call Angst gehabt, dass irgendjemand sie nun als Belastung sah und loswerden wollte. Aber seit der Begegnung mit Berker an der Spülmaschine hatte sie zwei Leute im Vorstand, die sie wahrnahmen und anscheinend auch unterstützten. Später als gedacht kam auch der neue Arbeitsvertrag. Sie hatte nie nachgefragt, aber er war ganz nach ihren Vorstellungen mit einem Gehaltsaufschlag und auch einer Pauschale für die Flüge nach Deutschland. Inzwischen hatte sie zwei Wochen in London hinter sich. Abends telefonierte sie mit Max, um das Erlebte mit ihm zu teilen und seine Sichtweise zu hören. Die Preisaktion hatte für viel Wirbel gesorgt und das Team ein Wochenende durchgearbeitet, um der Sache Herr zu werden. Claire begann auch, sich öfter mit den Verwandten ihrer Mutter zum Abendessen zu treffen. Abends war sie oft allein und sie fühlte sich einsam in ihrer kleinen Wohnung in der King's Road. Da waren ihr Verwandte lieber, als jeden Abend in einem Pub mit einem Kollegen zu sitzen. Dann geschah etwas, das sie schwer beschäftigte und womit sie nicht gerechnet hatte. Als Claire mit den Kollegen das Wochenende durchgearbeitet hatte, versprach sie allen Kollegen, einen gemeinsamen Pub-Abend auf Kosten der Firma zu machen. Für Freitag hatte sie einen Tisch organisiert, extra ab 20 Uhr, damit auch Live-Musik dabei war und die Kollegen einen ausgelassenen Abend feiern konnten. Alle begannen, sich mit dem Ale zuzuprosten und das Essen wurde schnell serviert. Brian hielt noch eine kurze Ansprache, aber die Musik war viel zu laut, als dass man viel davon hören konnte. Nach der dritten Runde Whisky setzte sich Steve, ein junger Teamkollege Mitte 30, neben sie und fing an, halb lallend ihr seine Lebensgeschichte zu erzählen. Claire fühlte sich zunehmend bedrängt, da Steve bei jedem neuen Satz seine Hand auf ihr Bein legte und immer näher an sie heranrückte. Früher als geplant und belästigt von Steve, verabschiedete sich Claire vom Team und verließ das Pub. Brian hatte die Situation aus dem Augenwinkel mitbekommen, war aber mit Singen und Smalltalk beschäftigt. Claire suchte das nächste Taxi und sah eines in der Ferne die Straße entlang fahren. Als sie die Hand hob, um das Taxi zu stoppen, spürte sie feuchte Lippen an ihrer Wange. Vor Schreck duckte sie sich und knallte gegen den Kopf von Steve. Von ihrer Angst gesteuert flüchtete Claire in das Taxi und ließ Steve betrunken stehen. Claires Gedanken kreisten die gesamte Rückfahrt um das widerliche Verhalten von Steve. Klar, er war betrunken und auch sie selbst war nicht nüchtern gewesen, aber es war das erste Mal in ihrem Leben, dass sie im Berufsumfeld von jemandem belästigt worden war, nur weil sie eine Frau war. Sie überlegte, ob sie bei P&G schon einmal etwas Ähnliches gehört hatte, aber dort waren die Corporate Rules sehr streng und es gab auch kaum Feiern, schon gar nicht in Pubs. Als sie nach Hause kam, nahm sie ein Bad und tauchte mit dem Kopf ins heiße Wasser. Als Claire am nächsten Morgen aufwachte, war sie sich unsicher, wie sie mit der Situation umgehen sollte. Sie wollte Brian nicht mit reinziehen, als Vorgesetzte musste sie selbst eine Entscheidung treffen. Immer wieder fragte sie sich, was sie Steve sagen sollte. Sie stellte sich vor den Spiegel, übte ihre Mimik und Ausdrucksweise, aber sie wusste immer noch nicht, wie sie sich entscheiden wollte, feuern oder verzeihen und eine zweite Chance geben. Sie zögerte, Wartenstein anzurufen und ihn als Frau zu so einem Thema anzusprechen. Ihr war das unangenehm. Sie überlegte, wer ihr noch eine Antwort auf so etwas geben könnte. Max war es nicht, er wäre sonst eifersüchtig oder wütend geworden. Sie wählte eine Nummer, die sie dieses Jahr noch nicht angerufen hatte, die ihres Vaters. »Schatz, lange nichts gehört. Wie geht es dir?« Claire berichtete ihm vom letzten Jahr, von der Vertriebsleitung in England und von ihrem Team hier. Und sie erzählte auch, dass es mit Max einen Menschen in ihrem Leben gab, der mit ihr gemeinsam eine Wohnung in München hatte. Auch wenn ihr Vater es nicht so ausdrücken konnte, war er stolz auf die Entwicklung seiner Tochter. Sie war immer schon durchsetzungsstark und eigenständig. Er hatte schon immer gewusst, zumindest in seinem Hinterkopf, dass sie ihr Berufsleben in einem Konzern als Marketingmitarbeiterin verbringen würde. Als Claire auf die Sache mit dem Pub zu sprechen kam, stellte ihr Vater eine simple Frage. »Hast du einen Coach, mit dem du darüber reden kannst?«